9.3.2012, 13.17 Uhr. Der Versuch, den immer wiederkehrenden 14-tägigen Zyklus aus Frei- und Chemowoche tabellarisch zu untersuchen in den Kategorien Kopfschmerz, Schlafdauer, Fatigue, Arbeit und Epilepsie, Querstrich Aura, hat sich als vergeblich erwiesen. Gearbeitet werden konnte praktisch immer. Wachheit und Stimmung korrelieren, wenn überhaupt, mit dem Erfolg der Arbeit, nicht mit der Einnahme der Medikamente. Und gegen Arbeitsmüdigkeit hilft Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was einerseits schön ist. Andererseits scheint auch die Aura arbeitsgebunden. Wurden die Anfälle zunächst durch optische, dann durch auditive Reize getriggert, durch Musik, laute Geräusche, Stimmen und Gespräche, insbesondere durch inhaltslose Gespräche, die dem Hirn formal das Signal gaben, dass hier ein Inhalt prozessiert werden müsste, der dann aber nicht prozessiert werden konnte, da er nicht existierte, was jedes Mal äußerst mühsam und das Gehörte immer wieder neu ordnend umständlich festgestellt werden musste, ist es nun das Lesen, Schreiben und Sprechen selbst, das die sich im Hirn verhakenden, schlangenhaften, in sich selbst verbissenen, schleifenden Schleifen und Gedanken, die von anfänglicher Unsicherheit über Wirrnis bis zur Sprachblockade führen, hervorzubringen scheint. Punkt. Neuer Absatz. 11.3.2012, 23.06 Uhr. Start in die Badesaison. Nicht geschwommen, linke Schulter nicht belastbar, aber immerhin schon im See gestanden und auch irgendwie gelegen, toter Mann gespielt, dann an den Steinstufen einarmig aus dem Wasser gestützt. Herrlicher Tag, 8 oder 10 Grad, man riecht den Frühling. Bald werden die Bäume grün, lindgrün und maigrün und dunkelgrün vielleicht, aber lindgrün auf jeden Fall schon mal. 15.3.2012, 12.52 Uhr. Den wie immer auf Englisch, wie immer mit einem Rhythmus oder einer Melodie unterlegt wirkenden Text während des Status Epilepticus erstmals zu fassen gekriegt. Zuerst ein Wort, dann die ganze Zeile. I see a red door and I want it painted black. Nicht ganz so interessant, wie ich gedacht hatte. 18.03.2012, 11.29 Uhr. Die Zahl der Irren nimmt nicht zu, aber auch nicht gerade ab. Brief, Mail, Telefon, guten Tag, mein Name ist Kohn, ich bin Heilpraktiker. Ja, auf Wiederhören. Und wieder ist mein Tag unterbrochen, wieder ist meine Arbeit unterbrochen, wieder stehe ich in meiner Wohnung und weiß nicht, wo ich war. Ich wünsche Ihnen allen Hirnkrebs an den Hals, auf dass Sie sich Ihr informiertes Wasser innerhalb wissenschaftlicher Studien zu Testzwecken mal selbst ins Ohr spritzen können, wahlweise an Ihren von gesegneten Händen zusammengepanschten Natursäften ersticken, der halbe Liter zu 100 Euro. Und der Herr mit seinen christlichen Streifbandzeitungen steckt sie sich bitte auch in den Arsch. Ich bin kein Atheist, der missioniert werden muss. Ich bin überhaupt kein Atheist. Ich glaube, und wenn Sie meinen Blog gelesen hätten, wüssten Sie das, nicht allein nicht an die Existenz eines Gottes in, über oder jenseits dieser Welt, ich glaube oft nicht einmal an diese Welt. Das verstehen Sie nicht? Ja, sehen Sie, ich Ihren Quark ja auch nicht. 26. 18.03.2012. 23.32 Uhr. Ein schattenhafter, unwirklicher Tag. Sonne von morgens bis abends. Fahrt zum See. Die Bäume ändern ihre Farbe. Die Dinge sind wie keine Dinge. Tex wollte kommen und schwimmen, aber Tex kommt nicht. Dann habe ich zu lange gewartet und schwimme auch nicht. Im Deichgraf zwischen Lars und Cornelius fühle ich mich wie ein Mensch und auf dem Weg nach Hause wieder wie ein Schatten. Neben C liegend wie ein Mensch und als sie geht, ein Schatten. 21.03.2012, 9.02 Uhr. Traum? Mit 6 oder 8 anderen nehme ich an einer Medikamentenstudie teil. Hinter einem Pult stehend erklärt Lukas die Modalitäten. Jeder bekommt eine Tablette, ich schlafe ein. Am Morgen merke ich, dass alle anderen Betten schon leer sind. Lukas schaut im Raum umher und sagt, oh, da ist ja noch einer. Er tritt an mein Bett und betastet die Luft über dem Kissen, auf dem bis eben noch mein Kopf gelegen hat, die Stelle, wo meine Stirn gewesen war, und macht ein nachdenkliches Gesicht. 22.03.2012, 16.54 Uhr. Lektüre, Imperium, Stilblüten, Redundanzen, Adjektive. Kein Lektorat, wie man hört, und das zuletzt auf welchen Wegen auch immer in Druck gelangte Syntax-Massaker macht es schwer zu entscheiden, ob darunter tatsächlich noch ein Roman verborgen ist. Nach 10 Seiten die Frage, ob das Absicht sein könnte. Aber was für eine? Nach 50 Seiten weggeworfen. Hin und wieder ein Krachtsatz wie früher. Ein gutes Bild. Aber zu 95% zweitklassige Parodie eines viertklassigen Autors der vorletzten Jahrhundertwende. Oder wie der Verfasser selbst nun vermutlich sagen würde, ein in einem aufs Allerärgste fidel und famos misslungenen Stile verfasstes Palimpsest, welches auch der wohlweisliche Gebrauch eines lustig in der Luft vor des Protagonisten blass bewimpertem Auge wippenden Federkiels zu Verfertigung gleichsam nicht habe salvieren können. Hätte, habe, hat. Cum grano salis, dergestalt indessen. Das Erstaunlichste an alledem vielleicht, was sich das Feuilleton noch immer für einen Begriff von Thomas Mann macht. Wenig hat mich so geprägt wie Faserland vor 15 Jahren. 23.03.2012, 8.51 Uhr. Bleib, mein goldener Vogel, und tanze durch die Tränen und flüstere mir vom Leben. Im Himmel warten Bäume auf dich. Man sagt sich mehr als einmal Lebewohl. Rückruf ins Leben. Malt Mami jetzt den Himmel bunt? Wie ich den Krebs besiegte und die Tour de France gewann. Mut und Gnade. Wunder sind möglich. Arbeit und Struktur. 25.03.2012, 15 Uhr. Forsythien und Teppiche von Blaustern auf dem Weg zum Plötzensee. 18.07 Uhr. Lange Zeit schon will ich mich bedanken für das Frühstück im Hotel am Meer, beginnt der Brief einer Frau, die ich nicht kenne, nie getroffen habe, nur vor sehr langer Zeit einmal bei Alexander Kluge sah und sofort in meinen ersten Roman hineinschrieb, wo sie dem betrunkenen, heimkehrenden Protagonisten aus dem Fernseher heraus äußerst Charmantes und Gescheites über Proust zu sagen weiß. 10 Jahre ist das nun her, und was für ein reizender Brief. 30.03.2012, 18 Uhr. Seit gestern sind die Gespenster zurück, die nach der letzten OP vor einem halben Jahr in meinem Sichtfeld aufgetaucht und dann bald wieder verschwunden waren. Damals Reizung des Hirns nach der Operation. Jetzt Narbenbildung oder das Naheliegende. Fußball, auch deshalb. Test, ob's noch geht. Geht. Nicht gut, aber für eine Torvorlage reicht's. 31.03.2012, 15.36 Uhr. Hagel und Schnee und Gewitter. Die Arbeit am im November gestarteten Science-Fiction aus Kompliziertheitsgründen seit langem abgebrochen. Stattdessen Isa, Roadmovie zu Fuß. Mit etwas Rumprobieren einen Ton gefunden, schreibt sich wie von selbst. Und praktisch kein Aufbau. Man kann Szene an Szene stricken, irgendwo einbauen, irgendwo streichen, irgendwo aufhören. 1.04.2012, 19.30 Uhr. Young Adult, Take Shelter. Der Junge mit dem Fahrrad. Am Urteil der anderen merke ich, dass ich von allem viel zu begeistert bin. Kino schaltet mein Hirn komplett aus. Nach Take Shelter kommt es qua Einfühlung in den Protagonisten zu einem kurzen Moment der Geisteskrankheit, als mir, während ich umständlich meine Jacke anziehe, plötzlich einfällt, dass in meinem Kopf ja auch etwas nicht in Ordnung war, ich mich aber ums Verrecken nicht erinnern kann, was? Dasselbe wie bei Michael Shannon? Was anderes? Gar nichts? Ach nein, ich weiß es wieder. 8.04.2012, 3.02 Uhr. Traum. Mit Philipp und Katrin steige ich ein dunkles Treppenhaus hinab. Ein Geschoss über uns tritt Natascha aus einer Tür und sagt, »Und übrigens, Robert ist tot.« »Das stimmt doch nicht«, sage ich, und der flüsternde Ton meiner Stimme scheint mir sofort unangemessen in zweierlei Hinsicht. Es kann mich ja niemand hören, außerdem würde Natascha mit so etwas nie scherzen. Ich renne die Stufen hinauf, gehe vor ihr in die Knie und umschlinge mit beiden Armen ihre Taille. Irritierenderweise ist ihr T-Shirt bis unter die Brust hochgeschoben. Natascha, flüstere ich, und die Situation bekommt etwas immer Unechteres, Theatralischeres durch den Klang meiner Stimme. Ich überlege, ob mein falsches Benehmen eine Folge meiner Erschütterung sein könnte und weiß, dass die Vernünftigkeit dieses Gedankens sich selbst widerlegt. Natascha, wiederhole ich, aber sie ist mit in den Nacken gelegten Kopf erstarrt, den Blick zur Decke erhoben. Man sieht das Weiße in ihren Augen. Natascha, sage ich, Natascha, 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 Natascha. Ratlos warte ich auf Katrin und Philipp, die nicht erscheinen. Ich erwäge, in die unbeleuchtete Wohnung hineinzugehen, in der, wie ich weiß, ein Computer stehen wird, auf dem ich im Internet nachschauen kann, ob Robert wirklich tot ist. Denn woher sollte Natascha die Information sonst haben? Dann hole ich das MacBook ins Bett, um den Traum aufzuschreiben. 9.04.2012, 15.12 Uhr. Der erste Brustschwimmzug des Jahres im Plötzensee. Schlüsselbein steht komisch hoch, sonst kein Problem. 15.04.2012, 20.10 Uhr. Recherche Unter den Brücken von Helmut Keutner. 17.04.2012, 21.46 Uhr. Morgen MRT. C ruft an, um zu sagen, dass ihr Vater die Nacht vielleicht nicht überlebt. Nein, du musst nicht kommen, nein. Bayern gegen Real. Anschließend Dokumentation über ugandische Kindersoldaten. Von Rebellen verschleppte Mädchen, die in einem Heim auf ihren HIV-Test warten. Ihr größter Wunsch ist es, eine Schule zu besuchen und lesen und schreiben zu lernen, ohne dass erkennbar wäre, warum. Nichts deutet darauf hin, dass es ihnen in ihren Dörfern etwas helfen würde. Ihren Familien sind sie entfremdet, Geister müssen ausgetrieben werden. Ein Mädchen möchte lieber zu den Rebellen zurück, in das ihr besser bekannte Leben. Jungen verbringen die Nächte auf den Straßen, wo es sicherer ist als in den Häusern, die immer wieder überfallen werden. Einem haben sie Nase und Lippen abgeschnitten. Er war zu Unrecht bezichtigt worden, Soldat gewesen zu sein. Die Rebellen haben ihn an einem Baum gebunden und ihm beide Ohren, Nase und Lippen abgeschnitten. Dann wurde eine Hand abgehackt. Er bat, ihm die andere zum Leben zu lassen, und sie haben sie auch abgehackt. Ich habe geweint, sagt er. 18.04.2012, 9.39 Uhr. Tee trinken, lesen und arbeiten an einem herrlichen Morgen mit blauem Himmel über der Zivilisation und den sich heute sehr stark materieähnlich gebärdenden gelben Häusern vor meinem Fenster. 19.04.2012, 14.11 Uhr. Befund liegt dem Onkologen nicht vor, nicht auf dem Schreibtisch und auch sonst nirgends. Anruf beim Radiologen. Dann verschwindet Dr. Vier Richtung Empfangszimmer, wo sich hinter drei freundlichen Empfangsdamen in weißen Kitteln für gewöhnlich das Faxgerät versteckt. Ausblick über Berlin und die Plattenbauten. Ein Stethoskop. Ein oranger Notizblock. Eine grüne Kaffeetasse mit Teelöffel. Eine Brille, eine schwarze Tastatur, eine schwarze Schreibtischunterlage. Eine exotische Pflanze. Eine Blutdruckmanschette. Drei Stühle. Dunkelgrauer Nadelfilz. Ein bunter Porzellanelefant auf dem Boden. Das polierte Holz der Tischplatte, auf der Rücken an Rücken mit dem Arztrechner mein MacBook steht, in das hineingehackt wird. So, sagt Dr. Vier, setzt sich und liest. Aha, aha. Schrankenstörung, Strukturstörung, Balken, kennen wir ja. Leukenzephalopathie und immer wieder das Wort Progredient. 5,3 Zentimeter hinten links, mehr oder weniger stabil. Besser geht's doch kaum, behaupte ich. Dr. Vier widerspricht. Aber erst mal 3 Monate? Ja, das wohl. Und ab. 27. 23.04.2012, 12 Uhr. Mietvertrag unterschrieben für eine Wohnung, die ich noch nicht gesehen habe. 24.04.2012, 19 Uhr. Flug nach Agadir, Fahrt nach Essaouira. Als wir das Auto vor der Stadtmauer parken, bin ich sicher, herzukommen sei ein Fehler gewesen. die nächtliche Ankunft am von Flutlicht zugestrahlten Strand lange nicht so magisch wie beim letzten Mal. Dunst und Nebel, sagt Peer. Beim letzten Mal war Dunst und Nebel. Ach ja. Bewohne das gleiche Zimmer wie vor 2 Jahren. Es ist schön und fremd. Und von Müdigkeit, Aufregung, Chemo und Reisestress zerschossen, sacke ich ins Bett. 25.04.2012, 7 Uhr. Bei Sonnenaufgang durch fast leere, stinkende Gassen zum Meer. 2 Straßenköter, die um mich herumspringen. Das Wasser ist nicht kalt. In sehr weiter Ferne ein paar Fußballspieler. 12 Uhr. Der Spaziergang durch die Altstadt ist erst herrlich, dann stressig, dann schön, dann ermüdend. Ich denke an meine neue Wohnung und wäre nun vielleicht doch lieber in Berlin. 18.42 Uhr. Nach Thor Kunkel entlarvt auch Lottmann die Hirnsache im Taz-Blog als Marketing-Coup. 26.04.2012, 11.46 Uhr. 3 oder 4 asynchrone Muezzins. Auf der Hoteldachterrasse in praller Sonne sitzend und arbeitend überrascht mich die Meldung vom Tod einer Brieffreundin aus Freiburg. Ihre Erstdiagnose war im Dezember 2010. Nach jeder von 3 Operationen wuchs das Glioblastom sofort weiter. Im Gegensatz zu mir machte sie sich Hoffnungen, klammerte sich an neue Mittel und suchte in Studien reinzukommen. Vor 2 Monaten meldete sie: Tamoxifen scheint zu wirken, neuer Herd löst sich auf, alte bestrahlte Stelle unverändert. Vor 5 Tagen starb sie. Eine Freundin von ihr mailt, sie sei zuletzt rund um die Uhr betreut worden, selbst zum Schreiben zu schwach. Der Versuch, sie mit den Mitteln der Palliativmedizin in einen stabilen Zustand zu bringen, hatte wenig Erfolg. Auch im Hospiz kam sie nicht zur Ruhe und schrie die Nacht durch vor Angst. Die offensichtliche Kraft, die zum Schreien vorhanden war, habe so die Freundin im krassen Gegensatz zum geschwächten Gesamtzustand gestanden. Die Ärzte konnten sie nur beruhigen, indem sie sie komplett sedierten. Sie hat die durchschnittliche Lebenserwartung von 17 Monaten knapp verfehlt. In der ungünstigen MGMT-Gruppe gehörte sie zu den glücklicheren 15%. Unten in der Hotellobby finde ich Peer und Lars, an denen ich mich festhalten kann. Zum Glück. 18.46 Uhr. Hinter den anderen her durch die Medina auf der Suche nach dem nördlichen Strand und der Fabrik, in der Peer seine Schatullen herstellen lässt. Das Gewimmel der vor sich hin krepelnden Menschen, die aus Müll und Abwasser gemachten Straßen, der Gestank, das Geschrei, der Schmutz alles Lebendigen lassen mich umkehren. Sofort verlaufe ich mich. 2-mal renne ich die auf ganzer Länge verstopfte Hauptstraße hoch und runter, bis ich endlich die mit einem Stadttor markierte Abzweigung zum Hotel gefunden habe. Dann in Badehose Spaziergang zum leer und befreiend vorgestellten, aber vermüllten und von Quatsch zerfetzten südlichen Strand, der vor 2 Jahren noch großartig schön gewesen war. Ich gehe, soweit ich kann, und über den Fluss und zurück, um wenigstens erschöpft zu sein am Abend. Ich versuche mir vorzustellen, was es bedeutet, eine Nacht durchzuschreien vor Angst. Ich könnte nicht einmal sagen, ob es Empathie ist oder Selbstmitleid. Ich denke nicht nach. Auf dem Weg zum Italiener verliere ich erneut die Orientierung und bin froh, als ich endlich im Bett liege und der Muezzin zum 100. Gebet des Tages ruft. Ein großer, mächtiger, tödlicher Gott, der so anhaltend bebetet werden muss. 27.04.2012, 9.09 Uhr. Von frühester Kindheit an hatte ich die Vorstellung, nicht von dieser Welt zu sein. Ich sah aus und redete wie die Erdlinge, kam aber in Wirklichkeit von der Sonne. Das erklärte das seltsame Anderssein der anderen. Aus mir selbst rätselhaften Gründen durfte ich mit niemandem über meine Herkunft sprechen. Meine Mission war unklar. Ich hielt es für eine gute Idee, erstmal alles zu beobachten. Ein einziges Mal offenbarte ich mein Geheimnis meinem besten Freund. Und zwar, das weiß ich noch, als wir bei meiner Großmutter vor dem Goldfischteich standen. Ich erklärte ihm, dass ich oft spielte, ich käme von der Sonne. In Wahrheit hoffte ich, auch er würde sich als Außerirdischer zu erkennen geben. Die Vorstellung verschwand, als ich 8 oder 9 war. Und ich weiß noch, dass mich ihr Verschwinden leer zurückließ. Einzig mir nachvollziehbare religiöse Handlung immer gewesen, der in allen frühen Zivilisationen praktizierte Kult um die frühmorgendliche Erwartung und Verehrung der Sonne. Aber alles, was danach kam und das Bild der Sonne ersetzte, durch andere Bilder und die Bilder durch abstrakter und den Gott fröhlicher Gegenwart durch jenseitige Finsternis? 1975 im Ägyptischen Nationalmuseum in Kairo gesehen, Echnaton samt Gattin und den in den Kalkstein gekratzten, bestirnten Himmel über ihnen. Für den 10-Jährigen wenig beeindruckend. Die effeminierte, leicht fernöstlich wirkende Statue des ersten Monotheisten hingegen schon. 14.08 Uhr. Für Marrakesch bin ich zu unruhig. Peer und die anderen machen sich allein auf den Weg. Ich bleibe im Hotel, lese Agota Christoph. Sofort sind alle Schmerzen weg. 30.04.2012, 15 Uhr. Am Strand von Sidi Kauki den eigentlichen Grund der Reise in Augenschein genommen. Angegangen und gewissenhaft erledigt. Baden in tosender Brandung. Toll. Dann deprimierendes Wettrennen am Strand. Letzter. Dabei fühle ich mich wie mit 20. Bemerkenswert, wie Lars den Strand niederstampft, wie Ailton, wirklich genau wie Ailton. Er ist allerdings auch verliebt. Während ich wenigstens in der Disziplin des Sandalenweitwurfs das Feld beherrsche, führt Peer in dem sonst leeren Strandcafé geschäftliche Verhandlungen mit dem zwielichtigeren Teil des Personals eines Robert-Rodriguez-Films. 1.05.2012, 10.30 Uhr. Fahrt zurück über die Küstenstraße nach Agadir. Kurzer Halt, Gruppenfoto und Abschied vom Atlantik. 22.30 Uhr. Zoll- und Passkontrolle Schönefeld. Menschenmassen, lange Schlangen. Die Wände schwanken auf mich zu. Peer hält mich fest, sonst würde ich umfallen. Körper, Seele, weiß nicht. Sollen wir einen Arzt rufen? Die Passbeamtin. Nein, nein, nur ein epileptischer Anfall. 3.05.2012, 19.12 Uhr. Traum. An meiner Panzerung erkenne ich, dass ich ein Soldat bin. Ich bin Hannibal. Ich habe ein Schwert, einen Schild und eine Waffe, deren Sinn sich mir nicht auf Anhieb erschließt, ein großer, gepunzter Messingteller, auf dem eine an einer goldenen Schnur befestigte Quaste sanft herumgeschleudert wird, um ein leises Klingeln zu erzeugen. Ich komme zu dem Ergebnis, dass diese Waffe einen aus dem toten Winkel von links unten gegen mich heraufgeführten Angriff meines Gegners verhindern oder frühzeitig anzeigen soll. Mit Schild und Schwert zusammen kann ich den Teller aber nicht bedienen, ich würde 3 Arme brauchen. Hilflos suche ich mein Heil im Angriff und stürze mit allen Waffen schreiend das Treppenhaus hinunter, wohl wissend, dass dies in der Literatur als ungewöhnliche und wenig erfolgversprechende Taktik gilt. Ich hoffe, so wenigstens das Überraschungsmoment auf meiner Seite zu haben. Tatsächlich gelingt es mir, den Gegner im Sprung mit meinem Körper umzureißen und ihm mein Schwert, das sich in einen Brieföffner verwandelt hat, durch die hölzerne Treppenstufe, Berliner Mietshaus, von unten in den Hals zu stoßen. Mit einem kraftvollen Ruck könnte ich nun Holz und Hals durchtrennen. Nennen wir es ein Patt, schlage ich vor. Und Publius Cornelius Scipio Africanus ist einverstanden, obwohl er so gut wie ich weiß, dass dafür die Geschichte geändert werden müsste, die doch längst vergangen ist, was so wenig regelkonform ist wie überhaupt ein Unentschieden im Kampf. Lasst mich leben, sage ich, und wir lassen Rom in Frieden. Mit der Hand über die Ähren eines Weizenfeldes streichend gehe ich davon. Dazu erklingt die Schlussmusik aus Gladiator, damit es auch der Letzte begreift. Aber ich habe nichts dagegen. Es gefällt mir sogar. Es ist schöne Musik. 5.05.2012, 17.24 Uhr. Leukenzephalopathie nochmal gegoogelt, Tag versaut, arbeitsunfähig. Zum ersten Mal die neue Wohnung betreten. Christoph, der den Umzug koordiniert, erklärt, dass man von der Dachterrasse aus die ganze Stadt beherrschen könne. Und wir überlegen, welche Ziele man mit einer RPG-7 als erstes abräumen würde. Der Fernsehturm, der sich hinter einem Schornstein versteckt, müsste freigespielt werden. Christoph nimmt den großen grauen Kasten, weil er so groß ist, ich den Berliner Dom. 6.5.2012, 13.30 Uhr. Während ich in den vergangenen Wochen die 10 meistverkauften Romane der Deutschen las, erklärt Dennis Scheck mit immer wieder fröhlich auf- und absegelnden Augenbrauen, deren Bewegungen die Kamera mit waagerechtem Geschwenke anhalten, zu kontrastieren oder zu negieren versucht, und kommt dann übergangslos auf Grass neuestes Israel-Genörgel zu sprechen, das von aller Welt falsch gelesen worden sei. Die Welt hat schlecht, die Welt hat miserabel gelesen. Er habe den Eindruck, Zeuge der schwärzesten Stunde der deutschen Literaturkritik während seiner bisherigen Lebenszeit geworden zu sein. Wörtlich so. Dann bespricht er 13 Bücher, von denen er die Hälfte über eine Rollenbahn in eine Kehrichtonne stößt. Gesamtseitenzahl der besprochenen Romane 6039. 7.5.2012, 11.40 Uhr. Beim Blick auf die Analoguhr scheint der Sekundenzeiger stillzustehen, geht 2, 3 Schritte zurück und wandert weiter. 17.05.2012, 19 Uhr. Im Käfig am Sparplatz wird ein Turnier gespielt. Einziger Deutscher auf dem Platz ist der Schiedsrichter. Die Kleinsten sind vielleicht 10 oder 11. Die Mannschaften heißen Afghanistan, FC Bayern, La Familia. Und sehen auch so aus. Wie es sich gehört, wird fast nur mit der Sohle gespielt. Kombinieren geht aber auch sehr gut. Und unglaubliches Tempo. Ich überlege, gegen welche Altersklasse ich mit meiner Mannschaft noch antreten könnte. In der Bergstraße haben wir über die Jahre noch alle zufällig den Platz blockierenden Jugendlichen mit unserem Altherrenfußball auseinandergenommen. Hier hätte ich schon bei den 12-Jährigen Bedenken. Wie die rennen. Diese Vitalität. Und wie jung man sein kann. Und wie süß die alle sind, sagt C. Kaum zu glauben, dass sie in ein paar Jahren ihre Schwestern umbringen.